Verena, meine Süße, es ist Zeit fürs Bett.
Liest du mir noch eine Geschichte vor?
Aber klar doch, mein Schatz. Wollen wir denn heute Schneewittchen lesen? Oder wie wär's mit dem Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, hä?
Ich möchte lieber die Bücher lesen, die du heute bekommen hast. Die in dem Paket drin waren, von Hayabusa.
Du, das ist wirklich nichts für dich. Das ist nur was für Erwachsene.
Ach bitte, den hier möchte ich lesen.
Den hier? Peter Grill and the Philosopher's Time?
Ja, das sind so schöne Frauen. Was sagt die Frau hier?
Nun ja, die sagt, würdet ihr mich ordentlich durchnudeln und mir eine Portion eures heiligen Saftes verpassen?
Und was sagt der Mann hier?
Also, der Mann sagt, mein Spargelstecher hat den Siedepunkt längst überschritten und steht kurz vorm Zerbersten.
Oh, dann sind das Kochbücher. Gibt's morgen Nudeln mit Spargel und Soße?
Ja, ja. Aber jetzt wird erstmal geschlafen.
Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast.
Yeah!
Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
Hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch.
Hallo.
Heute wollen wir Hayabusa nochmal unter die Lupe nehmen, denn am Dienstag, an Verenas Geburtstag, falls wir es noch nicht mal irgendwo erwähnt haben, ist die erste Fuhre von Hayabusa-Mangas rausgekommen und Verena hat die ganze Woche fleißig genutzt, um schon reinzulesen und wir wollen mal ein bisschen drüber sprechen. Ich habe auch schon einige gelesen und den Rest durchgeblättert. Und da wollen wir mal für euch ein bisschen einschätzen, was sich lohnt, wie die Qualität ist und was es sonst noch so zu Hayabusa zu sagen gibt. Vorher aber nochmal ein kleiner Aufruf und Werbung in eigener Sache, dass wir hier im Podcast unsere ehrliche Meinung sagen können, ohne Angst haben zu müssen, dass wir irgendwelche Verlage als Kooperationspartner für Rezensionsexemplare verlieren oder als Werbepartner verlieren. Können wir uns nur erlauben, weil wir keine Verlage als Kooperationspartner haben, sondern ihr uns auf Patreon hier für diesen Podcast unterstützt. Wir wollen nämlich unabhängig sein und einfach hier unsere ehrliche Meinung für euch sagen können, damit wir oder ihr das ungefiltert bekommt, wie es eben unserer Meinung nach ist. Aber diese ganze Arbeit, die wir hier reinstecken und die Zeit, die muss sich natürlich auch irgendwie finanziert werden für uns. Und deswegen wäre es super toll, wenn ihr uns auf Patreon unterstützen würdet. Ihr müsst auch gar nicht ewig lange Patreon sein. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte einfach mal für einen Monat unterstützen oder so, das ist auch schon immer total super. Es gibt ja auch verschiedene Modelle. Es gibt ein ganz kleines, da zahlt ihr 1 Euro pro Podcast-Folge, die rauskommt. Oder eben das Familienmitglied, wo ihr dann auch noch super viele Extra-Inhalte und so bekommt. Also wir würden uns riesig freuen, wenn ihr mal auf patreon.com/otaku vorbeischaut. Haben wir euch natürlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt und uns unterstützt, damit wir auch weiter hier im Podcast immer unsere ehrliche Meinung sagen können und ihr hier nichts Gewerbung, Brandetes oder so von uns ertragen müsst. Yes, und Patreon ist auch noch ein super gutes Stichwort, denn wir haben unsere Patreons gefragt, was sie eigentlich von Hayabusa halten. Und ich habe sogar eine ganz tolle Sprachnachricht bekommen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Wenn nicht, dann tut es mir super leid. Und zwar von Valtiel.
Ich wollte was zum Hayabusa Verlag sagen. Und zwar habe ich mir da jetzt auch 3 Neuheiten geholt. Und zwar einmal My Journalist Boyfriend, Sayonara Red Barrel und Ich will dich heute Nacht. Und gelesen habe ich davon jetzt bisher nur My Journalist Boyfriend, welcher mir aber großartig gefallen hat. Also der war wirklich wow, ich fand den super, super toll. Es ist zwar noch nicht viel passiert, aber alleine dieses Thema ist ja wirklich so frisch und irgendwie unverbraucht mit einem Gender-Fluid-Character, was Hayabusa ja generell jetzt so einfügen will, auch mit, ich glaube, ein Titel hat ja sogar einen Transgender-Character und ja, das finde ich einfach super. Es bringt irgendwie frischen Wind in die Manga-Szene und das gefällt mir einfach wirklich, wirklich gut. Genau, und auch die Qualität der Mangas ist wirklich richtig gut. Das Papier ist sehr hochwertig, finde ich, und auch die Aufmachung ist super schön. Da habe ich nichts zu meckern. Und gerade auch Extras in der ersten Auflage verleiten mich persönlich immer sehr zum Kauf. Und ich finde auch die SNS-Karten super. Die sind viel größer als erwartet und auch von wirklich guter Qualität. Also da kann man gar nicht meckern.
Ja, ich kann das alles total super gut nachvollziehen. Also erstmal, wie sie sagt, Genderless Boyfriend ist ja so der Main-Titel von Hayabusa, den sie am allergrößten, habe ich so das Gefühl, angepreist haben. Da reden wir gleich nochmal ausführlich drüber. Und ich muss auch sagen, diese SNS-Cards, ich finde erstens, dass das mal eine super kreative Sache ist, Werbung zu machen, weil Tokyopop hat ja die Schoko-Cards und Ultraverse hat diese Shoujo Stars, mein Gott, die man ja auch noch so süß aufstellen kann. Und ich finde, von all diesen Sachen, die in Mangas sind, finde ich tatsächlich diese SNS-Cards. Das ist so eine durchsichtige Karte im Stil von einem Instagram-Posting mit so einem Rahmen drum, wie heißen diese Sofortbild-Kamera-Fotos mit so einer Like-Anzahl drunter, Hashtags und so. Und die kann man halt dann irgendwie in die Gegend halten und ein cooles Foto damit machen. Ich muss auch sagen, wie sie gesagt hat jetzt, dass ich die irgendwie kleiner vermutet hatte, die sind echt relativ groß. Also die haben fast die Größe eines normalen Mangas. War ich ganz, ganz begeistert von. Und ich stehe ja wirklich nicht auf irgendwelche Extras in Mangas. Ich glaube, das habe ich jetzt schon zum Erbrechen oft gesagt. Aber die finde ich tatsächlich ganz stylisch, muss ich sagen.
Ich finde die Karte auch richtig, richtig toll. Also das hat jetzt schon so eine Gefahr, dass das so ein Sammlerhype bei mir auslöst, dass ich halt wirklich die Boys Love Bände, die so eine Karte bekommen, dass ich sie dann doch ganz gerne hätte, auch wenn ich so von der ersten Inhaltsbeschreibung denke, ja, überzeugt mich jetzt noch nicht so richtig, aber bei Boys Love ist es sowieso schwierig, nach Inhaltsangaben zu gehen, da sollte man wirklich eher nach Reviews halt gehen, wie der Manga generell angekommen ist und nach Zeichenstil, weil die Stories, einige klingen total gut und da gefällt mir halt trotzdem nicht. Und andere Stories, die klingen total langweilig und ich finde den Manga trotzdem total gut. Da gibt es keine Garantie anhand der Inhaltsangabe, dass ich sagen kann, dass ich ihn toll finde.
So, ich habe, bevor wir mit unserer eigenen Meinung und den Reviews dazu anfangen, habe ich nochmal ein paar Kommentare rausgesucht von unseren Patreons, die uns auch fleißig was zu Hayabusa geschrieben haben. Ich fange mal an mit Muto. Er oder sie hat geschrieben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also erstmal finde ich die Idee mit dem neuen Verlag spannend und war auch recht interessiert an dem Programm. Jetzt bei genauerer Untersuchung der einzelnen Titel spricht mich leider keine Story richtig an. Ich wünsche dem Team aber viel Erfolg und einen großen Ansturm auf die Titel. Ich gehe jetzt einfach mal alle durch und dann können wir das hinterher alles so ein bisschen kommentieren. Mona hat geschrieben, bei mir ist tatsächlich nur Sayonara Red Barrel eingezogen, da mich die anderen Reihen nicht so angesprochen haben. Auf Insta gab es ja einen Mega-Hype, der mich leider nicht erfassen konnte, also zu Hayabusa allgemein. Besonders der Genderless Boyfriend hat mich aufgrund der eher oberflächlicheren Betrachtung von Gender-Klischees abgeschreckt. Allerdings erhoffe ich mir, dass Hayabusa zukünftig vielfältigere BL-Titel bringt und generell ein frischer Wind durch den Manga-Markt weht.
Mein Gott, was für Sprachfindungsschwierigkeiten ich ja schon wieder habe.
Punchy hat geschrieben, ich habe mir bisher nur My Genderless Boyfriend gekauft, weil es ja quasi der Hayabusa-Manga überhaupt ist. Bei den anderen wollte ich erstmal auf die Meinungen anderer abwarten und andere Reihen, die mich interessieren, kommen erst später. Also von der Aufmachung war ich schon mal sehr positiv überrascht. Es kommt im selben Format wie zum Beispiel Der Mann meines Bruders, nur mit normal glänzendem Cover. Die Seiten sind schön griffig, nicht zu dünn. Die SNS-Card ist deutlich größer, als ich es mir vorgestellt hätte. Auch sehr positiv. Mal abwarten, was in Zukunft noch so kommt, aber der Ersteindruck hat schon mal überzeugt. So, und zum Schluss noch Jonas. Boys Love interessieren mich zwar eher weniger, aber ich bin immer aufgeschlossen gegenüber spezielleren Themen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was Hayabusa noch so bringen wird. Für den Start habe ich mich für My Genderless Boyfriend, Teach Me How to Kill You und Run Away With Me Girl entschieden, welche ich mir die Tage mal anschauen möchte. Außerdem hatte sich noch There's No Future in This Love sehr interessant angehört. Ich wünsche Hayabusa einen erfolgreichen Start und hoffe, dass sie sich auch langfristig auf dem Markt etablieren können. Also ich finde das ist total interessant, wie gemixt es ist. Ich habe jetzt bei keinem, ehrlich gesagt, von diesen Meinungen rausgehört, dass es eine super große Euphorie gegenüber Hayabusa gibt. Also alle freuen sich über den Verlag, weil Konkurrenz belebt immer nochmal das Geschäft. Das war ja bei Ultraverse, bei Manga Cult schon der Fall und jetzt bei Hayabusa ist es auch nochmal der Fall. Wenn einfach ein neuer Player auf dem Markt ist, belebt das nochmal die ganze Branche. Aber das, was ich ja auch selbst so sehe, es sind ganz okaye Titel so im ersten Programm, aber so richtig überzeugt hat mich persönlich nichts, muss ich sagen.
Ich kann ja mal sagen, wie ich angefangen habe. Ich habe als erstes My Generalist Boyfriend gelesen.
Was ja der Titel ist.
Genau, der hat den größten Hype ausgelöst. Das war ja auch der Titel, der schon vor 2 Monaten an ganz viele Instagrammer, Blogger und so halt verschickt wurde. Und der war Anfang Januar, war der omnipräsent auf Instagram. Und der hat mich natürlich dann auch am meisten interessiert. Ich kann das, also erstmal grob, es geht ja im Prinzip darum, dass der Hauptcharakter, der in dem Bild halt, auf dem Cover halt ist, der ist halt relativ androgyn, hat mehr weibliche Züge, ist aber weder schwul noch irgendwie transsexuell, noch lebt er bewusst halt feminin, sondern er findet es einfach nur schön, dass er gerne Nagellack trägt, dass er sehr auf seine Outfits achtet. Der hat auch einen, ich meine, Instagram-Account war das, der relativ erfolgreich ist. Sehr viele Follower, wird auf der Straße angesprochen, hat schon so eine Art Idol-Status. Und seine Freundin ist hingegen einfach eine ganz normale Freundin halt. Eigentlich total durchschnittlich arbeitet, die leben auch zusammen. Sie ist totaler Fan von ihm. Und die halten halt ihre Beziehung geheim, weil sie Angst haben, dass das halt seinem Fame halt irgendwie schaden könnte. Die sind aber nicht erst zusammengekommen, als er halt berühmt war, sondern die sind schon auf der Schule, während der Schulzeit zusammengekommen und damals war er halt noch nicht Fame. Und seine Freundin hat das Ganze so ein bisschen verstärkt, dass sie ihm halt irgendwie Mut gemacht hat, dass er dazu stehen soll, dass ihm das halt steht und dass er gerne die Nägel lackiert und ein bisschen ausgefallenere Kleidung trägt und so. Die Kritik war jetzt so ein bisschen bei denen natürlich nicht ganz so gefallen hat. Einige waren halt, dass sie mehr erwartet haben von dem Hayabusa-Titel. Anderen hat dieses My Genderless hat den so ein bisschen sauer aufgestoßen, weil das halt im Prinzip nichts Genderlesses halt ist. Also der Mann auf dem Cover, der so weiblich halt aussieht, der ist ein ganz normaler Boyfriend. Also die haben ganz normal Sex, der nimmt die Rolle des Mannes in der Beziehung halt ein. Da ist nichts Genderless, dass er sich, was weiß ich, nicht als Mann, nicht als Frau definiert und irgendwie so dazwischen ist. Aber es ist, glaube ich, in Japan teilweise ein bisschen so trendiger geworden, dass die Männer auch ein bisschen femininer halt aussehen, aber es halt nichts damit zu tun hat, dass ihre Männlichkeit dadurch irgendwie weniger wird. Sondern die sind ja dann super, super beliebt und sieht man ja an seinem Insta-Fame halt. Und das war das, was, glaube ich, einige so ein bisschen kritisiert haben. Mich hat es nicht gestört. Ich habe den einfach als Unterhaltung halt gesehen und ich mochte das, dass er halt da so ein bisschen androgyner halt ist und ich mochte das auch, dass dann zum Beispiel die Freundin hatte dann irgendwie, glaube ich, ein Vorstellungsgespräch oder irgendwie was Wichtiges für den Beruf und er hat ihr dann geholfen, dass sie halt praktisch passend zurecht gemacht ist, dass sie halt toll aussieht, dass ihr Make-up perfekt sitzt und sowas und irgendwie mir hatte halt dieses neue Art von Beziehung, das hat mir halt echt gut gefallen, dass er nicht die Männerrolle einnimmt, aber trotzdem als Mann in der Beziehung halt funktioniert. Und ich sehe das nicht so kritisch. Also mir hat der Manga auch gut gefallen und ich finde, das war eine gute Entscheidung von Hayabusa, den als den Titel halt zu nehmen. Und er ist halt ein relativ neuer Titel, da kommt ja auch Band 2, kommt erst im Juli halt raus. Und die Reihe läuft, glaube ich, noch in Japan und ich fand den zu Recht gut. Ich finde, der ist vielfältig. Ich finde, der geht schon wirklich eher in die Yosei-Richtung, dass der nicht nur für junge Mädchen halt ist, aber er ist halt super, super modern und mir hat er gut gefallen. Also ich kann den ohne schlechtes Gewissen auf jeden Fall empfehlen.
Ich finde aber die grundsätzliche Intention dieses Mangas wirklich gut, das einfach zu sagen, du musst nicht diesen Klischees der Männlichkeit entsprechen, um männlich zu sein oder du bist nicht sofort schwul, sobald du diesen ganzen männlichen Klischees nicht entsprichst, was totaler Bullshit ist. Klar, über einzelne Formulierungen oder sowas kann man jetzt drüber nachdenken oder auch im Grunde ist es ja jetzt so in dem Manga dargestellt, als hätte sie einfach einen schwulen besten Freund, der einfach nur nicht schwul ist, sondern mit ihr zusammen ist, weil es gibt ja auch ich glaube, es gibt einen Kuss oder irgendwie so zwischen denen, aber es gibt ja auch keine große Erotik, die dargestellt wird, sondern es ist einfach so, ja, wie ich gerade gesagt habe, der schwule beste Freund, der einfach gar nicht schwul ist, sondern ihr richtiger Freund ist.
Noch nicht mal, also da hat es, das ist relativ am Ende, er wird für eine Frau gehalten und man hält die beiden für ein Lesbenpärchen. Das wird halt dann nicht klargestellt. Und auch, dass die Freundin ihn halt so anhimmelt, wird auch ab und zu kritisiert. Aber ich denke mir, ich meine, die beiden waren ja schon zusammen, bevor er so berühmt war und als er noch nicht so aufgestylt war. Von daher ist es halt mit der Beziehung halt gewachsen, da finde ich es halt in Ordnung. Und dass die Rollen halt so sind und dass sie sein Instagram so ein bisschen managt und für an ihm Bilder halt postet und sowas und guckt, dass er halt in gutem Licht da steht. Ich weiß auch nicht, ob man, wenn man ständig für eine Frau gehalten wird, ob du dann jedes Mal sagst, nein, ich bin aber ein Mann und das ist meine Freundin und wir sind hetero und das ist, wir sind kein Homo-Pärchen, finde ich auch ein bisschen lächerlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn man in der Rolle ist, dass man das jedes Mal klarstellen muss, dass sie sich gerade vertan haben und wir sind keine Lesben, sondern dass mein Freund ist ein Mann.
Ja, also ich finde es mal, auf der einen Seite ist es natürlich nervig, wenn das Geschlecht, mit dem du dich identifizierst, du nicht von den Leuten in diesem Geschlecht auch angesprochen wirst. Das ist einfach grundsätzlich scheiße, aber die Frage ist dann, ich finde beides vollkommen in Ordnung, dass du entweder sagst, ich weise da immer darauf hin, damit die Leute es dann auch mal verstehen. Bei Freunden und sowas natürlich sowieso, aber weiß ich nicht. Muss jeder für sich selbst feststellen. Aber gerade in diesem Manga, finde ich, wird ja auch viel oder viel Humor in dieser ganzen Geschichte wird darüber transportiert, über dieses Verwirrspiel. Ich fand zum Beispiel, da musste ich auch tatsächlich sehr drüber lachen, über die Szene, als die beiden in einem Café oder in einem Restaurant sitzen und dann kommt der Kellner und sagt, ja, und alle Mädchen bekommen heute ein Freigetränk und stellt den beiden ein Getränk hin und der genderless Boyfriend sagt dann zu dem Kellner, ah, wir kriegen aber dann auch nur eins und dann guckt der Kellner beide an und nimmt von seiner Freundin das Getränk wieder weg. Okay, ich meine, das war so ein bisschen so ein erwarteter Gag, aber ich fand das so witzig, ich musste da so drüber schmunzeln und das spielt, also der ganze Manga spielt ja einfach mit total vielen Klischees. Ich meine, es ist ein Romance-Titel, also von daher ist, glaube ich, jedem klar, der diesen Podcast schon länger gehört hat, dass das jetzt nicht meine Story ist. Und ich kann die Kritik daran verstehen, aber ich finde, so schwierig, dass viele in der LGBTQI-Plus-Szene dann auch teilweise ein bisschen zu kritisch auf manche Sachen gucken. Ich finde es einfach toll, dass dieses Thema jetzt mal aufgegriffen wird und dass dieses Bewusstsein nochmal verschärft wird in der Gesellschaft allgemein und dass das akzeptierter wird durch solche Stories, die ja einfach immer mehr dazu beitragen. Und deswegen finde ich das einen total schönen Titel und einen sehr lohnenswerten Titel und grundsätzlich eine schöne Message, zumindest was ich jetzt im ersten Band gelesen habe. Ich weiß natürlich nicht, wie es weitergeht, aber unabhängig davon, dass ich mich davon jetzt nicht angesprochen fühle und dass die Serie nichts für mich ist, aber ich finde es einen wirklich schön gemachten und netten Titel mit einem netten Zeichenstil, einer ganz süßen Story, die keinem schadet und unterschwellig einfach eine schöne Message transportiert.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe danach Sayonara Red Barrel gelesen. Den fand ich auch gut. Also das ist so eine Vampirgeschichte, wo der Vampir, der lebt, der ist schon seit über 100 Jahren Vampir, seine Familie ist halt schon gestorben, er wurde halt von einem Menschen in einen Vampir verwandelt, war aber verheiratet, hatte schon eine Tochter, hat die natürlich dann alle überlebt, altert hier seitdem nicht mehr. Es ist so eine Vampirgeschichte, wo er nicht nachts rumläuft und keine Ahnung, irgendwie Menschen anfällt, sondern der trinkt halt die ganze Zeit Blutkonserven und hat ganz früher halt Blut von Tieren halt irgendwie getrunken und das spielt halt Ende der 60er Jahre. Und dann ist da halt so ein anderer Charakter, so ein Blonder, der auch auf Cover 2 ist, der ist im Waisenhaus aufgewachsen, hat schlechte Erfahrungen, hat irgendwie das Gefühl, dass er nichts wert ist und dass sich keiner dafür interessiert, ob der jetzt lebt oder nicht. Und dann rettet der Vampir ihm halt das Leben.
Können wir einmal kurz über diese Szene reden, wo er ihm das Leben rettet, die abgrundtief schlecht war. Am Anfang dachte ich noch, wow, weil die sind irgendwie draußen. Er kommt aus einer Bar, der Junge, der kein Vampir ist und es fallen irgendwie solche Rohre auf ihn herab von was weiß ich wo, vom Himmel oder so. Und der Vampir schubst ihn zur Seite und ein Rohr durchlöchert ihn einfach mal mitten durchs Herz, mitten durch den Körper, so ein riesen Abflussrohr. Er bricht zusammen und der Typ sagt, oh mein Gott, ich muss einen Krankenwagen rufen, was ja die logischste Reaktion ist erstmal. Und der Vampir sagt, nein, bitte keinen Krankenwagen, passt schon alles. Und der Typ sagt dann einfach, ja gut, dann nicht, dann ist ja alles in Ordnung. Und ich dachte nur, WTF, euer fucking Ernst? Also wenn vor mir jemand von einem Rohr durchlöchert worden wäre, und zwar mitten durch die Brust und durchs Herz. Und der sagt zu mir, bitte keinen Krankenwagen rufen. Da würde ich dem eine runterstellen und sagen, aber wer hat dir einen ins Hirn geschissen? Natürlich rufe ich jetzt einen Krankenwagen und es war einfach alles fein. Das ist wieder so eine typische Manga-Szene, wo ich mir denke, ey, mein Gott, habt ihr euch auch mal drei Gedanken über Logik gemacht? Aber Logik zählt in dieser Geschichte ja allgemein nicht. Da komme ich dann nochmal später zu in einer anderen Szene, aber jetzt erzähl erstmal weiter.
Ich wollte nur noch im Prinzip erzählen, der Weißhaarige interessiert sich halt dann für den Vampir, weil er akzeptiert auch total schnell, dass es halt ein Vampir ist, total normal halt irgendwie. Und fängt halt an, Gefühle für ihn zu entwickeln, weil der Vampir halt der Erste ist, der ihm das Gefühl vermittelt, dass er es wert ist, halt zu leben, beziehungsweise, dass sich jemand dafür interessiert, dass er halt auf dieser Welt ist. Und dann entwickelt sich halt was, es ist ja ein Boys Love-Titel. Ich finde, der Titel hatte einen wunderschönen Zeichenstil, und tatsächlich war das eine Reihe, wo sofort der Funke übergesprungen ist und ich die Reihe komplett mochte. Und wenn das so ist, dass relativ schnell der Funke überspringt, dann hinterfrage ich auch nicht so viel. Also die Szene mit dem Rohr, dachte ich mir auch so, also im Prinzip, wenn ein Rohr durch deinen Oberkörper dann ist es ja so, als würde dieser Teil des Körpers aus dir herausgestochen werden. Wie bei so einem Apfelstecher oder sowas. Wenn man das Rohr rauszieht, das heißt, du müsstest dann nicht voll das fette Loch in der Brust haben. Das ist alles ziemlich unlogisch. Und dass er das auch sofort akzeptiert und dass, ja, die Erklärung ist halt, er ist ein Vampir. Das war halt schon merkwürdig. Ja, okay. Aber ich fand ihn halt so schön gezeichnet und irgendwie mochte ich diesen Vampir-Flair halt in dieser Geschichte. Ich fand ihn gut. Ich warte sehnsüchtig auf Band 2 im Juni und Band 3 im August. Und die Reihe ist dann mit 3 Bänden abgeschlossen. In Band 1 ist noch nicht so viel passiert. Das ist ja der Titel, der ab 16 ist, Band 1, und ab Band 2 und ab Band 3 ab 18. Weil in Band 2 und 3 dann halt explizitere Szenen halt wohl vorkommen. Und deswegen der dann halt ab 18 ist. Den konnte ich wirklich empfehlen. Du darfst da wieder nicht mit der Logikbrille dran gehen. Aber die Art von Vampirgeschichte, die fand ich wirklich gut. Also es gibt ja momentan, ich habe relativ viele Vampirgeschichten in letzter Zeit gelesen, und das war jetzt mit einem meiner Favoriten bisher.
Also ich gebe dir absolut recht, das ist einfach, ich finde, wenn man Spaß an solchen Geschichten hat, dann muss man, wie du sagst, die Logikbrille einfach abnehmen und dann kann man das, glaube ich, auch total genießen. Mich hat es jetzt total gestört. Ich möchte aber auch noch was loben. Ich finde total schön, dass Hayabusa hier hinten drauf geschrieben hat, empfohlen ab 16, Band 2 und 3 ab 18, weil das ist ja ganz häufig ein Problem. Ich meine, theoretisch kannst du es natürlich auch so kaufen, aber wenn du eine Serie anfängst und 16 bist und dir das oder allgemein wichtig ist oder dass du sagst, ich kaufe eher Serien ab 16, weil ich diese härteren Sexszenen einfach nicht sehen möchte, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und dann weißt du jetzt hier schon, okay, ab Band 2 und 3 ist er ab 18 und dann wird es wahrscheinlich heißer hergehen und dann kannst du dich im Vorfeld schon entscheiden, ich möchte das trotzdem lesen oder ich möchte es eben nicht lesen. Ich möchte aber nochmal eine Szene ganz besonders erwähnen, die ich auch gedacht habe, oh Gott. Was passiert hier schon wieder? Die ist so mit in der Hälfte vom ersten Band. Und zwar diskutieren sie dann gerade darüber, er hat halt erfahren, dass der Typ ein Vampir ist und hat dann ganz erotische Vorstellungen dazu, wie er ihm, also der Vampir, das Blut ihm aussaugt und ist dann so, wird davon direkt richtig geil und rennt erstmal und so, oh, ich muss mal ganz kurz deine Toilette benutzen und wichst sich dann erstmal ein auf Klo. Spritzt in die Wanne oder in so ein Pissoir, das auf dem Boden ist.
Das ist eine Toilette, das ist eine Bodentoilette. Ich weiß nicht, wie die heißen, das sind meine Albtraumtoiletten. Also wenn ich irgendwo mal wäre und ich müsste auf so eine Toilette gehen, ich würde sterben.
Ja, okay. Ja, jedenfalls ejakuliert er da rein, geht wieder raus und entschuldigt sich. Oh, ich muss jetzt gehen. Dann geht der Vampir da rein und riecht erstmal, hat natürlich mega Geruch und dacht, das hört sich sein Ernst, der hat doch jetzt nicht hier auf dem Klo gewichst noch. Und da habe ich nur gedacht, mein Gott, ey, was ist das denn schon wieder für eine gestörte Szene? Aber also ich bin ja grundsätzlich auch total für diese Vampir-Erotik, also ich finde Vampire auch hocherotisch und ich liebe gute Vampir-Stories, aber weiß ich nicht, der hat mich jetzt nicht so richtig getatscht. Ich glaube, das ist Geschmackssache, wenn man diese kitschigen Vampir und die sehr, sehr drüber sind und wo man über sehr viel hinweggucken muss und sehr viel Geschmalze und so, dann mag man das. Das habe ich jetzt so negativ formuliert. Ich finde das überhaupt gar nicht negativ besetzt, also das ist ja einfach Geschmackssache, aber auch in diesem Fall, ich fand es ganz okay, aber hat mich jetzt auch nicht so richtig getatscht.
Ich mache mal mit Gib Pfötchen und lieb mich weiter. Den habe ich nämlich danach gelesen. Da hatte ich auch keine Logikbrille auf. Ich hatte aber tatsächlich vorher keine Lust, den Titel zu kaufen, weil er sich so nach Doggy-Style von Kase angehört hat. ist es aber nicht. Die Grundgeschichte ist irgendwie ungefähr die gleiche, aber trotzdem, es gibt Fürchen und Lieb mich, hat einen ganz anderen Schwerpunkt, ist ganz anders vom Handlungsverlauf und ausgearbeitet und so. Ich fand auch den Zeichenstil halt nicht so ansprechend am Anfang, aber die Geschichte hat mich dann doch am Ende positiv überrascht. Also ganz grob, das ist ein Setting zwischen zwei Erwachsenen, die arbeiten im gleichen Betrieb und der aktive, ich nenne ihn jetzt mal aktiv, es gibt ja kaum Sex, der ist ja 14, dieser Manga, der mit den helleren Haaren, ist halt der Sohn vom Firmenchef oder sowas in die Richtung. Und die beiden haben sich halt schon früher als Kinder irgendwie auf dem Spielplatz getroffen. Und der Schwarzhaarige ist halt so ein kleiner Otaku, der guckt halt Magical Girl Serien und liest Manga und sowas. Das ist halt schon mal, war schon so ein Bonus, weil man sich ganz gut mit dem Schwarzhaarigen identifizieren kann, weil das halt ein Otaku ist, der das aber nicht so ganz auslebt. Also er lebt es halt schon aus, aber er versucht es halt so ein bisschen als Erwachsener zu verheimlichen. Und der Braunhaarige hat ihm halt irgendwann mal geholfen, als er damals als Kind halt irgendwie geärgert wurde. Und dafür musste dann der Schwarzhaarige irgendwie sein Hündchen sein und halt irgendwie seine Einkäufe tragen, mit ihm hier und da alles Mögliche machen. Und das war halt im Prinzip, ist ja dieser Aufhänger, weswegen der Manga halt so heißt, wie er heißt. Und als Erwachsener wiederholt sich das Ganze. Also, dass der Braunhaarige findet halt etwas, womit er den Schwarzhaarigen, also den Otaku, erpressen kann, macht das dann auch und sagt, du musst jetzt wieder einen Monat lang mein Hündchen sein, damit ich dieses Foto, was ich von dir in dieser peinlichen Lage gemacht habe, nicht weitergeleitet wird und er das nicht irgendwo postet oder so. Und dann ist das im Prinzip so eine Geschichte, natürlich, das ist ja schon in Ewigkeiten so, wenn man von einem Jungen geärgert wird, dann heißt es eigentlich, mag er dich. Und dann haben wir diese ruppigere, ich glaube, das ist dann so Zunderer ist das ja, wenn man so ein bisschen ruppiger ist, harte Schale, weicher Kern. Es ist dann halt so eine relativ süße Geschichte, die sich dann langsam zwischen den beiden entwickelt. Der Otaku kann halt immer wieder seine Otaku-Sachen vor dem Braunhaarigen halt irgendwie ausleben. Er fühlt sich auch irgendwann total wohl in seiner Gegenwart, aber eigentlich findet das total ätzend, dass er das Hündchen ist und hat er keinen Bock und hofft halt, dass dieser eine Monat halt umgeht. Und hauptsächlich geht es in diesem Band um diesen einen Monat, den die als Erwachsene zwangsmäßig zusammen verbringen. Genau. Das sind Einzelband, mehr kann ich dazu jetzt nicht erzählen. Zeichenstil, den fand ich tatsächlich eher unterdurchschnittlich. Der hat mir nicht gefallen. Ich fand auch, die waren sich zu ähnlich. Der war mir zu 0815. Also ich weiß nicht, wie du den gefunden hast, den Zeichenstil. Ich fand den nicht so toll, aber ich mochte trotzdem diese Geschichte. Und mich kriegt man immer damit, erwachsener Otaku, der heimlich Magical Girl Serien guckt. Ich meine, das könnte ich sein, ne? Dass ich so... Und das war dann sofort dann doch irgendwie, ich fand ihn immer besser und besser. Und ich war am Ende froh, dass ich ihn gelesen habe. Und in einem anderen Zeichenstil wäre er noch perfekter gewesen. Aber ich fand ihn auf jeden Fall jetzt gut.
Also ich finde den Zeichenstil ganz süß. Ich mag ja dieses, dass hier wird ja wenig mit Rasterfolie und sowas gearbeitet, sondern wirklich eher so härter konturiert und sowas. Das mag ich eigentlich total gerne. Vor allem, weil es nicht dieses typische Boys-Love-Feeling beim Angucken ist. Ich frage mich nur ganz ehrlich, wer der Autor oder die Autorin ist, weil es steht niemand drauf, es steht nur in einem Pfötchenabdruck von 75 drauf.
Ja, das ist ein Pseudonym dann.
75 ist auch ein geiles Pseudonym. So, und wie ist eigentlich dein Autorenname? Oh, 75.
Du musst auf Japanisch aussprechen wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Nee, total süß, aber wäre jetzt auf gar keinen Fall ein Titel, den ich mir holen würde. Von daher habe ich einmal grob drüber geblättert und habe ihn nicht gelesen, weil ich mir gedacht habe, nee, den kann ich mir schenken. Da lese ich lieber andere Sachen. Ich hatte dafür super große Erwartungen in den Teach Me How to Kill You gelegt, weil es ja ein Thriller ist und Thriller ist ja total mein Genre. Das klang auch total interessant. Es geht ja um einen Lehrer von einer Klasse, logischerweise, die meisten Lehrer sind von einer Klasse, und eine Schülerin von ihm hat eine spezielle Beziehung zu ihm, weil er ihr beibringt, wie man tötet, ja, und alle anderen in der Klasse mutmaßen immer, dass die was miteinander haben oder was zwischen den beiden da irgendwie läuft und so. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht bis zu Ende gelesen, weil mich das Ganze am Anfang, diese Beziehung zwischen den beiden schon genervt hat, weil es immer so auf eine möchtegern erotische Art da irgendwie angedeutet wird. Und ich finde, diese Thriller-Aspekte, die mir da versprochen wurden, die wurden am Anfang überhaupt gar nicht irgendwie eingelöst. Und alles, was da kam, waren irgendwie so nervig, komische Beziehungen zwischen den beiden, aber vielleicht kannst du da mehr zu sagen als ich. Verena, allgemein solltet ihr in dieser Folge viel, viel mehr auf das, was Verena sagt, hören, als auf das, was ich sage, weil Verena ist da viel mehr im Thema.
Ja, Teach Me How to Kill You ist eine Reihe, die, glaube ich, noch läuft. Band 2 kommt im Juni, Band 3 kommt im August und dann das neue Programm ist dann noch nicht offiziell angekündigt ab Oktober. Ich habe da eigentlich gar keine Erwartungen dran gehabt, den hätte ich eigentlich auch nicht gekauft. Der hat ja keine SNS-Karte, sondern nur so eine Postkarte. Ich so, ja, okay, Postkarte brauche ich nicht unbedingt. Habe ich aber jetzt wegen der Vollständigkeit halber natürlich gelesen. Man darf da auch nicht mit der Logikbrille dran gehen, weil wenn man mit der Logikbrille dran geht, dann denkt man sich, die Beziehung zwischen diesen beiden ist halt sowas von gekünstelt. Das nimmt man denen halt irgendwie nicht ab, dass es halt genau so ist. Ich fand die Beziehung wirklich, wirklich, wirklich merkwürdig und da tue ich mich immer schwer dran, wenn ich denke, das ist doch eine psychische Störung, wieso arbeiten die jetzt zusammen? Ich mochte Dexter, also wer Dexter die Serie halt kennt, könnte man denken, ist so ein schlechter Abklatsch ein bisschen. Der Lehrer ist ja Mörder, er tötet Mörder. Also es gibt dann halt in dieser Stadt oder in dieser Gegend, wo die halt wohnen, gibt es halt immer wieder Mordfälle von so bestimmten Serienkillern, die haben auch immer so einen Namen, das ist dann der Kühlschrankmörder oder sowas in die Richtung, weil die Leichen halt in so einem Kühlschrank halt dann gelegt werden und er analysiert die halt dann und stellt ihnen halt eine Falle und bringt halt diesen Mörder halt im Prinzip um. Und seine Schülerin ist ja dann auch eine Killerschülerin, die macht dann praktisch so die Hausaufgaben und die Zusatzstunden, wo sie dann praktisch selber ein Täterprofil erstellen muss, den Mord analysieren muss und dann zu den und den Schlussfolgerungen kommt. Und das ist dann halt immer deren Nachhilfe, dass sie ein Täterprofil und so halt erstellt. Genau, und ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es in Band 1, 2 oder 3 Fälle gab. Ich fand das Abend so ein bisschen sehr makaber, weil die Leichen zerstückelt werden und das war dann doch mal so, das sowas lese ich halt echt nicht gerne, das war doch schon, ich fand schon, dass es ziemlich brutal war, aber es war trotzdem so interessant, dass ich jetzt irgendwie wissen möchte, wie es weitergeht und die Beziehung, da muss es noch irgendeinen Haken halt geben, warum die beiden zusammenarbeiten und was sie sich voneinander versprechen, wieso er sie als Schülerin nimmt, wieso sie ihn als Lehrer akzeptiert, das ist alles noch total unklar. Und die Erklärung, die in Band 1 geboten wird, die ist halt auch, die kann man so noch nicht richtig akzeptieren. Aber die Mordfälle waren jetzt schon ganz interessant. Ich weiß aber nicht, ob die Mordfälle in den späteren Bänden, ob die krasser wären. Also wenn ich das mit Dexter vergleiche, da gab es halt in jeder Staffel, gab es halt immer so den Mörder, der irgendwie praktisch, wo halt immer wieder was war, dann gab es halt immer so kleine Mordfälle, die halt immer so nebenher halt gelöst wurden. Aber es gab halt immer den fetten Killer, den man halt gejagt hat. Und ich hoffe, dass es bei Teach Me How to Kill You auch irgendwie noch sowas ist, dass halt irgendwie so ein richtig krasser Mörder als Gegner für die beiden halt über mehrere Bände halt irgendwie geht. Das wäre halt schon, das könnte schon richtig cool werden. Ich fand ihn vom Zeichenstil hat er mir auch ganz gut gefallen. Ich finde, der ist auch relativ dick. Also das ist von den Einzelbänden, ist es der dickste halt, ne? Außer Run Away With Me, der ist mega fett, aber die anderen, die sind alle deutlich dünner und Teach Me How to Kill You hebt sich davon so ein bisschen her.
Ich habe noch zu einer einzigen Serie was zu sagen und zwar, das ist ja mein im negativen Sinne Highlight, Peter Grill and the Philosopher's Time. Ich frage mich wirklich, inwieweit der ins Programm von Hayabusa passt, aber das ist wirklich einfach nur ein Band aus komplettem Fanservice, was schade ist, weil... Also ganz ehrlich, als ich die ersten Seiten aufgeblättert habe, habe ich gedacht, wow, richtig guter Zeichenstil. Und es startet auch alles mit so einem Kampf in so einer Arena, super detailliert gezeichnete Hintergründe, alles total schön gemacht und dann so Farbe, hier so ein Stier oder so ein Minotaurus oder was auch immer das sein soll und so. Und es ist richtig, richtig cool gemacht. Ich finde den Zeichenstil allgemein hammerschön. Und dann ist es einfach nur so eine mega peinliche Sex-Story und peinlich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich. Also ihr wisst ja, ich stehe total auf Erotik, muss noch nicht mal Boys Love sein. Ich finde auch erotische heterosexuelle Geschichten total super. Aber das hier war einfach nur ekelhaft, anbiedernd und peinlich. Vor allem, weil die Frauen hier so unfassbar krass sexualisiert werden. Einfach nur als Sexobjekte angesehen werden, als brünftige Objekte und die von diesem Typen, die, das ist glaube ich so, der wahr gewordene Männertraum ist dieser Manga hier, weil da ist halt dieser Typ, der die Testobombe ohnegleichen ist der größte Krieger ist und alle Frauen wollen halt sein Sperma haben, um Kinder von ihm zu kriegen oder allgemein. Und dieses Wort wird original so im Manga benutzt, von ihm besamt zu werden. Und ihr habt ja im Intro schon ein paar Zitate daraus gehört und es gibt davon noch sehr schöne, dass er seinen Pürierstab in ihnen benutzen soll und was weiß ich, seine goldene Milch da in sie reinschießen soll. Und ich fand, also ich habe geschwankt zwischen und oh my fucking Gott, das kann doch nicht euer Ernst sein, was ihr hier für eine peinliche Scheiße abzieht. Das fand ich wirklich schade drum, weil ich glaube, das hätte sogar eine ganz witzige Story sein können oder die Charaktere sind zumindest ganz cool designt, schöner Zeichenstil und so, aber so ist es einfach nur, also ich muss es leider als wirklich ekelhaft bezeichnen. Ich fand es echt total, bäh.
Also ich kann mir vorstellen, dass der Manga zu Recht im Programm ist und dass der schon seine Leserschaft hat, aber wir gehören da glaube ich nicht so richtig zu. Vom Grundsetting her, er ist halt jetzt der stärkste Krieger, hat in dem Turnier gewonnen. Und durch Fantasy-Welt gibt es halt dann andere Völker, bei denen es halt total wichtig ist, dass die Frauen halt richtig tolle, starke Kinder bekommen von richtig tollen Männern. Deswegen sind ja diese beiden Ogerdamen hinter ihm her und dann noch so eine Elfe später. Die Elfe ist übrigens flach wie ein Brett. Die hat einen Oberkörper, als sei die ein Mann. Also es ist nicht dieser Tittenservice, ne? Und von den Elfen ist auch eine von den Ogern hat eine auch ganz kleine Brüste. Die Dialoge sind totaler Cringe. Was dann noch dieser Comedy-Aspekt halt ist, dieser Peter ist eigentlich in die Tochter des Königs mega krass verknallt. Die Tochter des Königs hat aber von Tuten und Blasen keine Ahnung.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie glaubt halt wirklich, dass Babys von einem Storch gebracht werden, wenn man betet. Das ist ihre Form der Aufklärung und er will sich halt mit ihr verloben und wird aber parallel immer wieder von diesen Ogerschwestern halt angeschmacht und später halt von dieser Elfe. Und das ist halt so eine Grundkonstellation. Du hast halt diesen Typen, der eine Verlobte hat. Das ist bei Ranma ein Hype auch so. Und du hast dann auf einmal diese ganzen Frauen, die total auf ihn fliegen, wie Shampoo oder so.
Nur hassen sich Ranma und Akane. Und in diesem Fall ist er ja total verliebt in sie und will ja den ganzen Versuchungen widerstehen und landet am Ende eines jeden Kapitels trotzdem mit irgendeiner Perle im Bett, weil die ihn dann so brünftig anmachen, dass er dann doch nicht widerstehen kann und dann wacht er. Also das Ende des Kapitels ist eigentlich immer, dass er mit schlechtem Gewissen dann im Bett aufwacht und sich denkt, oh nein, jetzt habe ich schon wieder eine flach gelegt und sie dann neben ihm liegt und glücklich schnarcht, nachdem er sie besamt hat. Also
es gibt aber keine Sexszenen. Man sieht nie, wie die Sex haben.
Was? Hast du den Band mal richtig gelesen? Da sind voll viele Sexszenen drin.
Ja, Sexdialoge, aber es ist nicht, dass man sieht, dass er seinen Pürierstab in
sein
sie.
Sein Pürierstab.
Und den goldenen Saft oder was da in ihr ergießt. Also das sieht man nicht. Es ist halt immer, okay, jetzt ist klar, okay, er gibt gerade nach. Und dann ist die Szene vorbei und es ist halt schon der nächste Tag und er wacht halt, sitzt dann halt betröppelt im Bett und schämt sich des Todes, dass er seine Verlobte schon wieder betrogen hat.
Aber trotzdem sind alle die ganze Geschichte über nackt. Also er ist ständig nackt und die Frauen sind sowieso ständig nackt. Nur, also man sieht so ein minimal mal ein bisschen was vom Akt. Hier habe ich zum Beispiel, wie er die Elfe bumst und dann kommt jemand rein und er grapscht ihr da gerade an die Brüste und hängt dann nackt über ihr. Also ein bisschen was wird schon gezeigt.
Es ist nicht wie eine Boys Love Sex-Szene, dass man explizit Penetration sieht. So, das nicht. Und die haben auch nicht alle mega riesen Brüste und man sieht auch nicht deren Schritt oder sowas in die Richtung. Und von der Grundstory her, es funktioniert ein bisschen vom Comedy. Es ist versauter als Ranma ein Halb, aber wir haben ja auch Tale of the Wedding Ring, da sind auch, dass halt alle Frauen auf ihn stehen. Nur normalerweise läuft da halt nichts. Und bei Peter Grill ist halt irgendwie das Besondere, dass er tatsächlich mit diesen Frauen, die auf ihn stehen, Sex hat. Und da ist halt dann dieser Humor. Oder diese Szene, wo irgendwie zieht diese Elfe ihm, oder die Ogerfrau zieht ihm irgendwie die Hose aus. Und auf einmal steht halt seine Verlobte vor der Tür und er muss dann halt irgendwie, und dann kommt dann halt der König später rein, und muss halt irgendwie verstecken, dass er keine Hose anhat. So, das ist es halt mega viel Situationskomik, eine merkwürdige Situation nach der anderen. Die Dialoge sind halt so, wie wir es im Intro halt hatten, die sind halt super cringig, da muss man mit klarkommen. Deswegen ist der Manga halt super, super speziell und ich kann mir vorstellen, dass er halt vielen deswegen halt nicht gefällt. Es ist halt eher für Jungen. Es ist ein Comedy-Manga mit viel Comedy wegen Sex.
Ja, mit viel Fanservice. Comedy mit Fantasy-Aspekten und eigentlich besteht es zu 90% aus Fanservice. Aber also ich will ja das ja gar nicht grundsätzlich verurteilen. Das hat ja seine Berechtigung, wenn Leuten das gefällt. Ich finde es nur, weiß ich nicht.
Für Peter Quill gibt es ein Anime.
Ja, der ist kommt jetzt raus, ne? In Band 1
ist ja auch das Lesezeichen drin, wo drauf steht, dass es diesen Anime halt gibt und der müsste auf Crunchyroll sein. Da kann man sich auch nochmal theoretisch 2-3 Folgen angucken, aber der erste Manga hat ja einen Einführungspreis für 5 €. Also wenn man denkt, das könnte einem halt gefallen, weil man, was weiß ich, Love Trouble schon richtig lustig fand und bei, oder Tale of the Wedding Rings halt irgendwie total gut findet, dann könnte man theoretisch sagen, ja, das könnte auch was für mich sein.
Aber der Einführungspreis gilt nur bis Ende Juni. Also wenn ihr den noch haben wollt, dann müsst ihr bis Ende Juni zuschlagen. Ab danach kostet er 7 € pro Band. So, Verena, hier, jetzt müssen wir mal vom einen Extrem zum anderen. Ich habe hier noch so einen riesigen Oshi-Band liegen. Hayabusa, das war ein anderer neuer Verlag. Hayabusa hat ja auch schon Girls Love im Programm. Und ich meine, ist jetzt unser beider Genre nicht unbedingt, aber ich glaube, der Titel, den sie hier haben, Runaway With Me Girl, der wurde ja schon sehr gehypt von den Leuten, die dieses Genre mögen, ne?
Das, was ich jetzt mitbekommen habe, glaube ich, ja. Also der wurde gehypt. Ich hatte tatsächlich auch erst keine Lust, den zu kaufen, weil ich ja Girls Love so super, also ich habe es fast noch nie gelesen. Und wenn ich was gelesen hatte, hat mich das halt irgendwie nicht so wirklich überzeugt, dass ich gedacht habe, okay, das ist nicht mein Genre. Der ist ja Großformat, hat keine Ahnung, wie viele Seiten. Ich mag den Zeichenstil nicht, war das erste Problem. Also ich habe recht lange gebraucht, bis ich mich an diesen Zeichenstil halt gewöhnt hatte. Und ich fand den aber tatsächlich dann doch vom Lesen halt immer besser. Und am Ende hat es mich, jetzt interessiert es mich, wie es weitergeht. Das würde ich eigentlich ganz gerne Band 2 halt auch noch lesen. Das ist eine Geschichte, die beiden sind halt in der Schulzeit irgendwie zusammengekommen, haben sich aber am Ende der Schulzeit halt getrennt, weil die eine glaubt, dass halt eine Beziehung zwischen Frauen halt keine Zukunft hat. Und dann haben die sich irgendwie aus den Augen verloren und sie hat halt dann einen Mann kennengelernt, von dem sie jetzt auch schwanger ist und die beiden wollen heiraten, sie soll sich um die Hochzeit kümmern und dann trifft sie halt ihre alte Freundin halt wieder. Und dann wird halt so tatsächlich dieses Ganze thematisiert, sie ist ja Ende 20, ihre Freundin ist Ende 20 und halt auch nur noch Single. Die soll heiraten, die wird halt angesprochen, es wird auch mal Zeit, dass du einen Freund findest und diejenige, die halt jetzt schwanger ist, die denkt halt auch so, sie kann noch nicht alleine bleiben und das ist halt das ganz normal, dass man halt irgendwie heiratet und dann halt Kinder bekommt und wenn man das halt nicht hat, dann wäre man ja einsam und unglücklich, aber objektiv ist halt ihr Mann ein Arschloch. Also der ist halt wirklich total unsensibel. Sie ist zum Beispiel, sie hat einen relativ guten Job, sie ist auch Chefin in ihrer Abteilung und ihr Mann tut halt so, als sei sie total dumm im Denken und total langsam und macht sie euch nicht total Arbeit bei der Arbeit oder auf dem Job, weil sie so lahm ist und sowas in die Richtung und also wirklich total unsensibel und total verletzend und sie ist ja trotzdem mit ihm zusammen, weil sie schwanger ist. Also da sind so viele Klischees drin, dass man nur glücklich ist, wenn man halt heiratet, man muss bis 30 verheiratet sein, wenn man schwanger ist, muss man den Typen auch heiraten, weil auch so, das war am Anfang, war das eher so eine Art One-Night-Stand oder nur so eine lockere Beziehung und dann sagt sie ihm, dass sie schwanger ist und dann sofort die Reaktion, ja, dann müssen wir jetzt wohl heiraten und das ist schlimm, das ist richtig schlimm und diese beiden Mädels, die waren halt, als die in der Schulzeit waren, die waren halt wirklich glücklich zusammen und jetzt, wo die sich halt wiederfinden und so ein bisschen Zeit miteinander verbringen, sind die halt auch wieder mega glücklich, aber sie kann es sich nicht eingestehen, dass sie halt ihren Typen da verlassen soll. Das hat mich dann doch aufgeregt, aber wird ja nicht positiv dargestellt. Also man kriegt halt gezeigt, dass sie halt so dumm lebt, aber man kriegt auch gleichzeitig vermittelt, dass es jetzt nicht das Erstrebenswerte ist, dass man heiratet und nur weil man schwanger ist, mit dem Typen halt zusammenbleiben muss. Und der hat mich echt dann doch positiv überrascht, aber wie gesagt, der Zeichenstil, Also man kann nicht sagen, dass der Zeichenstil hässlich ist. Mir gefällt er halt einfach nicht.
Aber ich glaube, das liegt vor allem an den Augen. Also ich finde den Zeichenstil so eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich finde, ich mag das Wort gewöhnungsbedürftig in dieser Hinsicht, wenn man sagt, ja, aber also die Zeichnungen an sich sind eigentlich schön. Die Augen sehen halt immer irgendwie so ein bisschen komisch verwirrt aus und so quer gezeichnet. Aber wenn ich mir vorstelle, da wären jetzt so reguläre, in Anführungszeichen, Manga-Augen gezeichnet, dann wäre der gar nicht so schlimm. Und ich finde es irgendwie cool, wenn Zeichner einfach einen individuellen Stil haben und wenn man sofort das wiedererkennt. Aber also ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde ihn jetzt auch nicht grundsätzlich so ansprechend. Aber also ich freue mich allgemein darüber, dass auch Hayabusa Girls Love bringt, auch wenn es jetzt nicht mein Genre ist. Aber ich finde es toll, dass auch dieser Bereich ein bisschen mehr gepusht wird, weil sonst war ja Boys Love immer super, super dominant und dass man auch einfach mal ein bisschen die andere Seite zeigt. Und deswegen, ich bin immer grundsätzlich sehr für Vielfalt zu haben und deswegen finde ich das Programm von Hayabusa wirklich eine schöne, bunte Mischung so da drin, muss ich sagen.
Es ist eine seltene Mischung, weil es ein Girls Love mit Erwachsenen ist. Viele Girls Love Geschichten spielen halt eigentlich in der Schulzeit, also Oberschulzeit, und die enden eigentlich mit dem Studium und dann kommen sie vielleicht noch im Studium das halt dann zusammenziehen oder sowas. Aber es gibt, glaube ich, ganz wenig Girls Love Reihen in Deutschland, die mit erwachsenen Frauen spielen. Und dann nochmal dieses Drama, das kann ich auch im Boys Love halt immer nicht haben, wenn die sich halt trennen, weil die meinen, die Beziehung hat keine Zukunft und die müssen jetzt eine Frau heiraten, finde ich immer ganz schrecklich, und jetzt ist das hier halt so ein ähnliches Setting.
Wir haben noch einen allerletzten Manga, der zu Hayabusa gehört, und zwar Ich will dich heute Nacht, ein Boys Love Einzelband. Weißt du, was mich gerade hier ein bisschen triggert? Hinten auf den Hayabusa-Mangas steht immer als Claim Follow the Falcon, weil Hayabusa steht ja anscheinend für Wanderfalke. Und hier steht nicht Follow the Falcon, sondern The Falcon Wants You. Das triggert mich gerade so ein bisschen, mein ordnungsliebendes Herz. Also ordnungsliebendes nur bei sowas, sonst liebe ich keine Ordnung. Ja, ist der gut? Was sagst du, was war dein erster Eindruck?
Ich habe mich sehr auf den gefreut. Ich fand den vom Zeichenstil, fand ich den wunderschön. Mir hat auch die erste Seite davon halt richtig gut gefallen. Also im Vergleich zu den anderen, ich fand von Sayonara Red Bell die erste Seite total toll. Und bei Ich will dich heute Nacht, die erste Seite ist eine Sexszene. Es geht ja im Prinzip darum, dass jetzt der Aktive, der hatte vor 5 Jahren, hatte der mal irgendwie so eine Affäre mit so einem Callboy. Damals war der noch blond. Und er hat Gefühle für ihn entwickelt und hat dann aber irgendwie, im Prinzip hat sich das vor 5 Jahren dann irgendwie auseinandergelebt. Und dieser Callboy taucht halt jetzt, der hat jetzt die Haare mittlerweile schwarz, bei ihm auf der Arbeit auf und ist da halt jetzt ein neuer Mitarbeiter. Und der Aktive will halt irgendwie mit ihm halt diese Beziehung jetzt irgendwie wieder fortsetzen. Der Callboy will aber von seiner Vergangenheit nichts mehr wissen, der will jetzt ein normales Leben halt irgendwie führen. Und dann wird halt so ein bisschen aufgeklärt, wie das halt damals dazu kam, dass sie sich vor 5 Jahren getrennt hatten, warum der Callboy Callboy geworden ist, warum er jetzt kein Callboy mehr ist. Der Aktive, der ist seit damals noch in den Typen verknallt, hat es aber damals nicht fertiggebracht, ihm seine Gefühle halt zugestehen. Ich hatte bei dem Manga tatsächlich die Logikbrille auf. Das war ein großer Fehler, weil ich in dem Moment, wo ich die Logikbrille auf hatte, konnte ich die Handlungsgrundlage Motive dieser beiden Charaktere nicht mal verstehen. Der Callboy, warum er Callboy ist, dachte ich mir so, nein, Junge, das geht so nicht. Und bei dem Aktiven, der war dann tatsächlich mit Logikbrille, war das sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Die meiste Zeit, weil er ja gesagt hat, er will nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun haben. Sie waren seit 5 Jahren waren die auseinander und das war damals Sex gegen Geld. Und dann halt jetzt im Prinzip da darauf angesprochen zu werden, hier, ich will nochmal eine Nummer mit dir schieben. So dumm hat er das jetzt nicht gesagt, aber im Endeffekt war es das halt. In dem Moment fand ich es halt dann tatsächlich schwierig. Also das ist ein Manga, da darf man die Logik von Boys Love mal wieder nicht hinterfragen. Wenn dann einer eine schwierige Vergangenheit halt irgendwie hat und dass der Auslöser dafür ist, dass der schwul wird oder sowas, das darf man dann in dem Moment auch nicht hinterfragen, weil das leider eine häufige Erklärung halt irgendwie ist. Vor allem, wenn die so ein bisschen melancholischer sein sollen und so ein bisschen von der Grundstimmung so ein bisschen trauriger halt. Ja, also ich werde ihn auf jeden Fall behalten. Ich bin auch jetzt nicht traurig, dass ich ihn gekauft habe. Man darf solche Reihen nicht mit der falschen Einstellung lesen. Und die falsche Einstellung ist halt, sind die Handlungen und Motive dieser Charaktere zu 100% nachvollziehbar? Ist das gesund, wie die handeln? Darf man so handeln? Ist das sexuelle Belästigung und so? Solche Fragen darf man sich bei Worst Love nicht immer stellen. Und warum auch immer, als ich den gelesen hatte, habe ich das halt irgendwie gedacht. Und dann hatte der so einen doofen Beigeschmack gekriegt. Ich glaube, dass der aber vielen gut gefällt. Es ist ein solider Einzelband. An einigen Stellen hätte der ein bisschen besser ausgearbeitet werden können. Teilweise hätten mir noch mehr erotische Szenen gefallen, dafür, dass der ab 18 ist. Ich habe gedacht, bei Hayabusa, ich dachte, das ist halt so ein richtiger Sexmanga. Also wo du halt wirklich wieder 50% des Bandes nur Sex hast. Und ich dachte, der sei das gewesen, aber der war es nicht. Ich glaube, der kommt dann erst mit dem nächsten Monat. Ich denke, dass Midnight Delivery Sex, dass das ein Band ist, wo du 50% des Bandes Sex hast. Und ja, ich will dich heute Nacht hatte das auf jeden Fall nicht. Der hatte kurze Sexszenen, die ein bisschen selten am Band verteilt waren.
Ich warte ja tatsächlich auch auf diese Midnight-Sex-Reihe. Ich glaube, die wird mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Das sind ja immer Einzelbände, glaube ich, aber dann immer mehrere, also zu unterschiedlichen Themen, dass das trotzdem irgendwie zu einer Gruppe oder zu einem Thema irgendwie gehört. Also da bin ich tatsächlich auch sehr dran gespannt und da lese ich dann mal rein. Okay, Verena, dann erzähl uns doch jetzt nochmal deine Top 3 gerankten Titel von Hayabusa.
Platz 1, Sayonara Red Barrel. Platz 2, My Gentle Boyfriend. Und dann, da war es jetzt ein bisschen schwierig, mich zu entscheiden, weil 3, 4 und 5 relativ nah beieinander sind. Auf meiner Liste, die ich jetzt vor einer Stunde aufgeschrieben hatte, wäre jetzt Platz 3, Teach Me How to Kill You.
Okay, dann sag halt auch noch die anderen.
Mit ganz dicht, gib Pfötchen und lieb mich und ich will dich heute Nacht, wäre dann 4 und 5. Tatsächlich immer noch Run Away With Me Girl liegt am Zeichenstil und daran, dass es ein Girls Love ist, der ist bei mir dann nur Platz 6. Und tatsächlich Peter Grill, ich fand ihn nicht lustig. Also der Humor ist bei mir nicht übergesprungen, deswegen ist Peter Grill halt jetzt auf dem 7. Platz.
Okay, Party Peoples, that was it für diese Folge. Wir wollen nochmal ein riesiges Dankeschön an unseren Superfan Terbi und alle anderen Patreons, die uns unterstützen, aussprechen. Und wir hoffen, dass du, der du diese Folge gerade hörst, der oder die, möchte ich sagen, uns vielleicht auch bald auf Patreon unterstützt. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch dann nächste Woche in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.